Nikolai Luganski mit der Schmetterlingsetüde von Chopin.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Er gilt als ein Großmeister der kleinen Form. In Israel ein absoluter Bestseller-Autor, Edgar Kehret, in dieser Woche jeden Tag in Am Morgen vorgelesen, einzelne Geschichten aus seinem Band Starke Meinung zu brennenden Themen, in der Übersetzung aus dem Israelischen von Barbara Linner. Weltweit sind seine Bücher in fast 40 Sprachen übersetzt. Er schreibt einerseits wahnsinnig fantasievoll, andererseits sehr humorvoll und überhaupt total, ja, das anrührend, das berührt einen einfach, weil es eben zum Teil auch normale Alltagsgeschichten sind, Geschichten von israelischen Menschen, von ihren Schwächen, von ihren Schrulligkeiten, die sich dann eben mitunter ins Übersinnliche verlängern. Alle entstanden übrigens vor dem 7. Oktober 2023, dem Überfall der Hamas auf Israel. Die Konflikte, die es aber in der Region natürlich schon lange vorher gegeben hat, scheinen hier und da durchaus mal durch in den Geschichten von Edgar Kehret. Heute haben wir drei für Sie. Jens Harzer und Torben Kessler lesen Draußen, außerdem Eichhörnchen und Die Zukunft ist nicht, was sie einmal war. Aus dem Band Starke Meinung zu brennenden Themen von Edgar Kehret.
Draußen. Bereits 3 Tage, nachdem die Ausgangssperre aufgehoben wurde, war klar, dass niemand die Absicht hatte, das Haus zu verlassen. Nach so langer Zeit zu Hause hatten sich die Menschen schon daran gewöhnt, nicht zur Arbeit zu gehen, nicht ins Einkaufszentrum, nicht im Café mit einer Freundin zu sitzen, nicht auf der Straße plötzlich eine schweißnasse Umarmung von jemandem abzubekommen, der mit einem beim Militär gewesen war. Die Regierung ließ den Leuten noch ein paar Tage Zeit, um sich zu akklimatisieren, doch als man begriff, dass sich an der Lage nichts ändern würde, blieb ihnen keine andere Wahl. Polizei und Militärtrupps begannen an die Türen zu klopfen und den Bürgern zu befehlen, herauszukommen und zur Routine zurückzukehren. Aber nichts zu machen. Nach 120 Tagen Isolation ist es nicht immer leicht, dich daran zu erinnern, was genau du vorher gearbeitet hast. Nicht, dass du es nicht versuchen würdest. Es war irgendwas mit einer Menge wütender Menschen, die Schwierigkeiten mit Autoritäten hatten. Vielleicht eine Schule oder ein Gefängnis. Du hast eine dumpfe Erinnerung an einen Jungen mit Schnurrbartansatz, der einen Stein nach dir warf. Vielleicht bist du ja eine Sozialarbeiterin. Du stehst auf dem Gehsteig, draußen, vor deinem Haus, und die Soldaten, die dich hinausbegleitet haben, geben dir zu verstehen, dass du dich in Bewegung setzen sollst. Also gehst du los. Aber du weißt nicht, wohin genau. Du suchst in deinem Handy nach etwas, das dir helfen würde, dich zurechtzufinden. Frühere Verabredungen, verpasste Anrufe, Adressen in deinem Verzeichnis. Auf der Straße bist du von Menschen umgeben, die hin und her laufen, zum Teil echt panisch wirken. Auch sie können sich nicht erinnern, wohin sie eigentlich gehen müssen. Oder sie erinnern sich, wissen aber nicht mehr, wie sie dorthin kommen oder was genau sie unterwegs machen sollen. Du hättest lieben gern eine Zigarette, aber du hast die Schachtel daheim vergessen. Als die Soldaten hereinkamen und dich anschrien, dass du rausgehen sollst, hast du es gerade noch geschafft, Schlüssel und Geldbörse mitzunehmen. Nicht einmal an die Sonnenbrille hast du gedacht. Du könntest versuchen, jetzt zu deiner Wohnung zurückzukehren, aber die Soldaten sind noch dort, klopfen ungeduldig an die Türen der Nachbarn. Also gehst du zum Kiosk, wo du entdeckst, dass du nur eine 5-Schekel-Münze im Geldbeutel hast. Der Verkäufer, ein hochgewachsener junger Mann, der nach Schweiß riecht, schnappt sich die Schachtel wieder, die er dir schon gegeben hat, und sagt, ich heb das hier für dich auf, an der Kasse. Und als du ihn fragst, ob du mit Kreditkarte bezahlen könntest, grinst er, als ob du ihm einen Witz erzählt hast. Als er dir die Schachtel weggenommen hat, hat dich sein Handrücken behaart wie eine Ratte, berührt. 120 Tage sind vergangen, ohne dass dich irgendjemand berührt hat. Dein Herz klopft vor Angst. Die Luft pfeift durch deine Lungen und du weißt nicht, ob du durchhalten wirst. Beim Geldautomaten sitzt ein magerer Mann in schmutzigen Kleidern mit einer Blechtasse neben sich. Was man in solchen Fällen machen muss, ausgerechnet daran erinnerst du dich. Du gehst mit beschleunigtem Schritt an ihm vorbei, und als er dir mit gebrochener Stimme erzählt, dass er schon seit 2 Tagen nichts gegessen hat, schaust du wie ein Profi in die andere Richtung, um jeden Blickkontakt zu unterbinden. Es gibt nichts zu befürchten. Es ist wie mit dem Fahrradfahren. Der Körper erinnert sich an alles. Und das Herz, das weich geworden ist, als du allein warst, wird sich innerhalb kürzester Zeit wieder verhärten.
Eichhörnchen für Dana und Omri. Als Toms Großvater begriff, dass er dem Raucherkrebs, den er sich eingehandelt hatte, nicht lebend entkommen würde, bestellte er die ganze Familie ein und erklärte allen, dass er beabsichtige, sofort nachdem er gestorben sei, in einem anderen Körper wiedergeboren zu werden und zu Großmutter zurückzukehren. »Ich liebe euch alle«, sagte er zu den Familienmitgliedern, die sich um sein Bett versammelt hatten. »Aber ehrlich gesagt, eine Inkarnation mit euch hat mir gereicht. Und ich bin reif, mich von euch zu verabschieden und weiterzuziehen. Aber du«, sagte er und umschloss die verrunzelte Hand von Toms Großmutter, die an seinem Bett saß, »du bist meine ewige Liebe und wir werden immer zusammen sein.« Toms Großvater glaubte an Seelenwanderung. Er hatte so eine Theorie, wenn die Seele den Körper verlässt, vergisst sie fast alles. Und deswegen muss man sie, wenn man sich dem Tod nähert, trainieren, sich an 2 Dinge zu erinnern. An einen Menschen, zu dem sie zurückkehren will, und an einen bestimmten Ort, zu dem sie sich wünscht, zurückzukommen. Was den Menschen betraf, zu dem Toms Großvater zurückkehren wollte, brauchte er kein Training. Er dachte ohnehin ständig an Toms Großmutter. Und was den Ort betraf, so sagte er immer wieder zu jedem, der es hören wollte, wenn er im nächsten Leben zurückkäme, würde er auf der roten Bank draußen vor der radiologischen Station des Krankenhauses auf Großmutter warten. Auf dieser Bank saßen die beiden immer, kettenrauchend, während sie auf die Bestrahlungen von Toms Großvater warteten, und wenn irgendein Arzt es wagte, sie anzusprechen und darauf hinzuweisen, dass er in seiner gesundheitlichen Verfassung doch besser nicht rauchen sollte, zwinkerte Toms Großvater Großmutter zu und entgegnete, »Und wenn ich weiter rauche, Herr Doktor, was kann noch Schlimmeres passieren? Kriege ich noch einen Krebs?« Nachdem Toms Großvater gestorben war, fuhr Großmutter jede Woche zu der Roten Bank beim Krankenhaus, um darauf zu warten, dass Toms Großvater in einem neuen Körper auftauchen würde. Doch er kam nicht. Nach 1 Jahr hörte sie mit den Besuchen auf. Und einige Jahre danach zog sie in ein Altersheim. Dort lernte sie einen Witwer namens Chester kennen, und es entwickelte sich eine Art Liebesgeschichte zwischen ihnen. Chester, der fast 80 war, wollte heiraten. Toms Großmutter war weniger angetan davon, doch Chester blieb beharrlich. Und am Ende willigte sie ein, unter der Bedingung, dass die Zeremonie an jener roten Bank beim Krankenhaus stattfinde, als eine Art Andenken an Toms Großvater. Zu der Zeremonie kamen einschließlich des Priesters weniger als 1 Dutzend Leute, darunter Tom, der gerade die Schule beendet hatte, aber noch nicht ins College ging. Es war eine Standardzeremonie, sogar ein wenig langweilig. Bis zu dem Augenblick, in dem der Priester Chester fragte, ob er bereit sei, Toms Großmutter zur Frau zu nehmen. Bevor es dem aufgeregten Chester gelang, zu antworten, schoss plötzlich, wie aus dem Nichts, ein riesiges Eichhörnchen herbei und biss ihm in die Hand. Der erschrockene Chester schrie vor Schmerz, und der Priester, der auf äußerst unchristliche Weise versuchte, dem flüchtigen Eichhörnchen einen Tritt zu versetzen, verlor das Gleichgewicht und fiel böse auf den Rücken. In Sekundenschnelle verwandelte sich die bescheidene Zeremonie in ein komplettes Chaos. Eine ganze Stunde lang kümmerte man sich um Chester und den Priester, bis man sie beruhigt hatte. Und als der angeschlagene Geistliche versuchte, die Zeremonie fortzusetzen, stürzte das Eichhörnchen aus einer der Baumkronen und versuchte erneut, den armen Chester zu attackieren. Diesmal gelang es ihm zwar nicht, jemanden zu verletzen, Toms Großmutter jedoch hatte genug, und sie verkündete, dass die Hochzeit abgeblasen sei und sie Chester verlasse. Sie blieb bis zu ihrem letzten Lebenstag in dem Altersheim. Zweimal die Woche holte Tom sie dort mit dem Wagen seiner Eltern ab und fuhr sie zu der roten Bank beim Krankenhaus, wo sie auf das riesige Eichhörnchen wartete. Es kam nicht immer, das Eichhörnchen. Doch wenn es kam, sprang es Toms Großmutter auf die Knie und kuschelte sich in ihrem Schoß ein, wie ein Baby. Und so saßen sie stundenlang ohne ein Wort. Diese Geschichte erzählte Tom Naomi bei ihrer ersten Verabredung. Sie saßen in einem mittelmäßigen italienischen Restaurant in Urbana, Illinois, und Naomi, die von vornherein nicht begeistert von der Idee eines Blind Date mit dem Bruder ihrer Arbeitskollegin, der einen Blog über die globale Erderwärmung schrieb, gewesen war, fragte sich, was das über Tom aussagte. Wenn das Erste, was er ihr bei diesem Treffen erzählte, war, dass sein Großvater ein gewalttätiges und eifersüchtiges Eichhörnchen gewesen sei. Am Ende des Abends, als Tom sie nach Hause brachte, sagte sie zu ihm, er sei ja nett, aber es falle ihr schwer, sie sich beide zusammen vorzustellen. Tom lachte und sagte, »Du musst es dir nicht vorstellen. Hier sind wir, zusammen. Und wenn du morgen wieder mit mir ausgehst, werden wir wieder zusammen sein, ohne dass du dir irgendwas vorzustellen brauchst.« »Nein«, sagte Naomi, »ich meinte, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie wir, du weißt schon, so als Paar.« Nach einem Moment verlegenen Schweigens sagte Tom, »Okay, dann lass uns nicht versuchen, uns als Paar vorzustellen, sondern begnügen wir uns mit etwas Bescheidenerem. Du und ich bei mir, wie wir Bibimbap essen, das ich nach einem Geheimrezept der Mutter meines koreanischen Mitbewohners zubereitet habe.« Am nächsten Tag kochte er für sie wirklich das beste Essen, das sie je im Leben gegessen hatte, und zeigte ihr seine verrückte Sammlung antiker Grußpostkarten, und sie saßen bis 3 in der Früh zusammen und redeten. Nach einem knappen Jahr heirateten sie, und ein paar Monate darauf wurde Naomi schwanger. Tom und sie hatten an Kinder nicht einmal gedacht, aber als es plötzlich passierte, hatten sie das Gefühl, als hätte ihnen jemand ein riesiges Überraschungsgeschenk gemacht, so eines, das 9 Monate brauchte, um es aus der Verpackung zu schälen. Naomi begann, all die Dinge zu besorgen, die sie für das Baby brauchen würden, das sich in ihrem Bauch versteckte. Und Tom holte seinen Werkzeugkasten aus dem Schuppen und fing an, für das Baby eine Wiege aus Eichenholz zu zimmern, die sie himmelblau streichen wollten. Eines Abends, als Naomi von der Arbeit zurückkehrte, fand sie Tom ohnmächtig neben der Wiege liegen. Bis der Krankenwagen eintraf, war er wieder bei Bewusstsein. Doch im Krankenhaus stellte sich nach einer Reihe von Untersuchungen heraus, dass Tom an einem Gehirntumor litt. Hätte man ihn ein paar Monate früher entdeckt, wäre er noch zu entfernen gewesen. Naomi weinte die ganze Nacht, während Tom seltsamerweise ganz ruhig blieb, sie zu trösten versuchte und sagte, sie sei das Beste, was ihm in seinem Leben passiert sei. Und auch wenn er gerne noch 80 Jahre mit ihr gelebt hätte, er sei nicht unersättlich und zutiefst dankbar für das Glück, das er in den letzten 1,5 Jahren mit ihr erlebt hatte. »Aber ich bin unersättlich«, erwiderte Naomi unter Tränen. »Und ich bin nicht bereit, auf dich zu verzichten, hörst du? Ich bin nicht bereit, dass du stirbst und mich mit dem Baby und einem Haufen zerplatzter Träume allein zurücklässt.« Die Ärzte sagten, Tom habe noch maximal 3 Monate zu leben und werde sterben, bevor ihr Kind zur Welt käme, und dass es nichts auf der Welt gäbe, das sie tun könnten. Doch Naomi hatte eine Idee. Sie schleifte die fast fertige Wiege, die Tom gebaut hatte, ins Schlafzimmer und sagte zu ihm, sie wolle, dass er von jetzt an, bis er diese Welt verlasse, diese Wiege anschaue und sich erinnere an die Wiege und an sie. Genau wie sich Toms Großvater an die rote Bank beim Krankenhaus und an Toms Großmutter erinnert hatte. »Du wirst dich erinnern und nach dem Tod zurückkommen«, sagte sie mit zitternder Stimme, »genau wie er. Du kommst zurück und wir werden das ganze Leben zusammen sein.« Tom nickte, und als sie auf ihn zuging und ihn umarmte, sah sie, wie traurig er war. Das war das einzige Mal, dass Naomi ihn so tief traurig sah. Tom Junior wurde 2 Wochen nach dem Tod seines Vaters geboren. Seine grünen Mandelaugen hatte er von Naomi geerbt, doch das Lächeln stammte mit Sicherheit von seinem Vater. Und wenn er lächelte, konnte sich Naomi des Gefühls nicht verwehren, dass Tom nie gegangen war, dass er sich einfach hier bei ihnen befand. Aber dann begann die ganze Angelegenheit seltsam zu werden. Denn jedes Mal, wenn Tom Junior gestillt wurde, sah er sie nicht an wie ein Kind seine Mutter, sondern wie ein Mann, der die entblößte Brust einer Frau betrachtet. Sein Blick und die Berührung seiner Lippen verwirrten sie, das Ganze wurde quälend und führte dazu, dass sie sich selbst hasste und schuldig fühlte. Es ist nicht normal, die Mutter eines Babys zu sein, das abwechselnd dein Kind und die Liebe deines Lebens ist. Und Naomi hatte das Gefühl, dass sie langsam den Verstand verlor. Als sie das alles Toms älterer Schwester erzählte, schaute die Schwester sie entgeistert an. »Dieser ganze Aufruhr«, sagte sie zu Naomi, »dieser ganze Wahnsinn, alles bloß wegen dieser blöden Geschichte von Großvater und dem Eichhörnchen?« Und Toms Schwester erzählte ihr, dass sie die Geschichte natürlich kannte, sogar dabei war, als das riesige Eichhörnchen Chester biss. Aber es war nicht ihr Großvater, sondern nur ein dickes, wütendes Eichhörnchen. Der einzige Grund, weshalb die Hochzeit abgeblasen wurde, war, dass ihre Großmutter Chester nicht wirklich liebte und dachte, er sei ein Jammerlappen. Der ganze Rest, konstatierte Toms Schwester, sei bloß Folklore und Vorwand. »Du musst dich davon befreien«, sagte sie zu Naomi. »Tom ist tot, aber du hast noch ein ganzes Leben vor dir. Ein Kind großziehen, Männer kennenlernen, neue Orte besuchen. Du bist noch jung und neugierig und lebendig. Begrab dich nicht mit ihm.« Noch am gleichen Tag kaufte Naomi Tom Junior eine billige Plastikwiege im Walmart. Die Holzwiege sperrte sie in den Geräteschuppen im Hof. Das half. Langsam und allmählich ließ sie all die fantastischen Gedanken über Toms Seele los, die in Tom Junior wiedergeboren worden war, und gewann im Gegenzug ein wunderbar liebenswertes, süßes Kind. Nach ein paar Monaten lud sie sich sogar Tinder herunter. Sie benutzte es nie, doch die bloße Existenz auf dem Display ihres Smartphones stellte eine Art zukünftiges Versprechen dar, dass sie vielleicht irgendwann Liebe finden würde. Der erste Mann, mit dem sie nach Toms Tod ausging, hieß Sascha. Er sprach sie in der Schlange vor dem Geldautomaten an, und obwohl er komplett tätowiert war und nicht wie ihr Typ wirkte, gab sie ihm ihre Telefonnummer. Nicht nur, weil er lustig war, sondern auch, weil sie sich daran erinnerte, dass sie bei Tom, als sie sich das erste Mal trafen, genauso gedacht hatte, er sei nicht ihr Typ. Die Beziehung zwischen ihr und Sascha entwickelte sich langsam, und das war ihr recht so. Sascha, der ein Tattoo-Künstler war und die ganze Woche über wie ein Wahnsinniger arbeitete, kam hauptsächlich am Wochenende zu ihr. Er brachte Tom Junior das Zeichnen bei, und sie saßen Stunden zusammen in der Küche und zeichneten Roboter und Drachen. Als Naomis Geburtstag näher rückte, schlug Sascha vor, ihr ein Tattoo zum Geschenk zu machen. Zunächst lehnte Naomi ab. Sie erklärte, welche Entscheidung auch immer sie jetzt darüber treffen würde, was sie momentan wolle und ihr gefiele, sie würde sie ganz sicher in einem Jahr bereuen. Aber Sascha ließ nicht locker. Und Tom Junior, der dabei war, sagte, »Denk gut nach, Mama. Ganz bestimmt gibt's was, das dir Sascha tätowieren kann und das du immer magst. Ein Eis, ein Skateboard, ein Hotdog mit viel Senf.« »Hast du gut getroffen«, sagte Sascha lächelnd. »In Würstchen-Tattoos bin ich wahrscheinlich die Nummer 1 im ganzen Land.« Naomi erwiderte sein Lächeln und sagte zu Tom Junior, dass sie Hotdogs jetzt nicht so besonders liebe, aber es gebe sicher etwas anderes. Sie würde nachdenken. »Vielleicht ein Eichhörnchen?« »Du hast Glück«, sagte Sascha. »In Eichhörnchen bin ich auch gut.«
Die Zukunft ist nicht, was sie einmal war. Im Winter des Jahres 2038 gelang es Ira Prana Bleibowitsch, dem bekannten jüdisch-indischen Guru und Physiker, zu beweisen, dass Zeitreisen machbar waren. Es war nur ein kleiner Schritt von der Theorie zur Praxis, und innerhalb eines knappen Jahres gelang es Leibowitsch, den Prototyp einer Zeitmaschine zu bauen. Der Prototyp wurde sofort von SpaceX gekauft, wo man die Goldgrube des Weltraumtourismus ausgeschöpft hatte und nun erwartete, dass Zeittourismus das nächste große Ding sein würde. Dem Projekt TimeX gelang es, innerhalb von weniger als 24 Stunden $1 Trillion zu mobilisieren, doch trotz des enormen Potenzials hatte die Firma, die einen Menschen an jeden Punkt der Zeit in der Zukunft wie in der Vergangenheit schicken konnte, Schwierigkeiten, Kunden zu akquirieren. Der hauptsächliche Grund für den Fehlschlag war, dass die Technologie es zwar ermöglichte, die Kunden an jeden gewünschten Punkt der Zeit zu entsenden, man jedoch nicht wirklich wusste, wie man sie danach in die Gegenwart zurückbefördern sollte. Das erschwerte die Vermarktung von Zeitreisen als touristisches Abenteuer und nicht als permanente Umsiedlung beträchtlich. Ein weiteres Problem war, dass die Technologie, die Prana Bleibowitsch entwickelt hatte, auf der Konversion von Masse in Energie basierte, was bei den Reisenden dazu führte, dass sie an Körpergewicht verloren, wenn sie in die Vergangenheit geschickt wurden, und zunahmen, wenn sie in die Zukunft befördert wurden. Je weiter der Zeitpunkt, an dem der Reisende in der Vergangenheit eintraf, von der Zeit, aus der er kam, entfernt war, desto gravierender wurde der Verlust an Masse, und in Extremfällen konnte das sogar das komplette Verschwinden des Reisenden bewirken. Bis zum Jahre 2040 schaffte es TimeX, 3/4 seines Unternehmenswerts einzubüßen und an den Rand des Bankrotts zu geraten, doch gerade bevor der Vorhang über der kommerziellen Zeitreise fiel, gelang es ihnen mit einem genialen Schritt, das Blatt komplett zu wenden und zu einer der profitträchtigsten Firmen der Welt zu werden. Wie ein geübter Judokämpfer, der dazu ausgebildet ist, die Kraft seines Gegners zu nutzen, um ihn auf die Matte zu werfen, gelang es TimeX, aus den sauren Zitronen von Raum und Zeit, die ihnen Leibowitschs Zeitreisetechnologie aufgezwungen hatte, eine süße, geldtriefende Limonade zu gewinnen. Alles, was nötig war, um die Aktie hochschnellen zu lassen, war, der Firma ein neues Label zu verpassen. Sie nannte sich nun SlimX, und in ihrer neuen Kampagne wurde der Aspekt der Zeitreise völlig in den Hintergrund gedrängt und die Betonung auf das Potenzial der Gewichtsabnahme gelegt. Die Welt, die noch nie auf eine derart wissenschaftliche und exakte Diät gestoßen war, verliebte sich sofort in das neue Modell. Die potenziellen Kunden, die sich auf der Website der Firma einloggten, mussten nur ihr aktuelles Gewicht und erwünschtes Zielgewicht angeben und erhielten sofort den historischen Zeitpunkt, an den sie sich schicken lassen sollten. Parallel dazu machte die Firma dem an Untergewicht leidenden Teil der Gesellschaft versuchsweise das Angebot, in eine Zukunft geschickt zu werden, in der sie ihr Idealgewicht erreichen würden, doch diese Produktlinie scheiterte, anscheinend weil aus Sicht des kommerziellen Mainstreams sowohl Gewichtszunahme als auch die Zukunft abschreckend wirkten. Die meisten Leser werden noch einige gute Jährchen hinter sich bringen müssen, bis sie dieses einzigartige technologische Wunder erleben und vielleicht sogar daran teilnehmen können, doch seine Auswirkungen genießen wir bereits heute. Denn wer sind wohl Jeanne d'Arc, Leonardo da Vinci, Ludwig Wittgenstein und Steve Jobs, wenn nicht ein Haufen von Dickwänsten aus der Zukunft, die ein ums andere Mal erfolgreich bewiesen haben, dass es viel einfacher ist, der Welt seinen Stempel aufzuprägen, als kein süßes Zeug mehr zu essen. Und fast ironischerweise wurde auch Ira Prana Bleibowitsch selbst Kunde von Slim X. Der bahnbrechende Wissenschaftler, der sich jahrelang geweigert hatte, selbst eine Zeitreise zu wagen, beschloss zu guter Letzt, aus rein diätischen Erwägungen, sich in die Vergangenheit befördern zu lassen. Aufgrund seiner jüdischen Herkunft bat Leibowitsch, in den Nahen Osten geschickt zu werden. Er wusste, dass er, um das extreme Abmagerungsniveau zu erreichen, von dem er immer geträumt hatte, gezwungen sein würde, an den frühesten Zeitpunkt in der Vergangenheit zurückzukehren, zu dem ein Mensch jemals geschickt worden war. Sein technisches Team versuchte, ihn zu überreden, einen näheren und bekannteren Zeitpunkt zu wählen, der ihm zwar ein kleines Bäuchlein beließe, ihn aber nicht durch einen Zeitsprung von über 2000 Jahren gefährden würde. Doch trotz ihrer überzeugenden Argumente blieb Leibowitsch dabei. Der Vater der ambitioniertesten Erfindung in der Geschichte der Menschheit hatte nicht im Sinn, in die Vergangenheit zu reisen, um ein bisschen Gewicht zu verlieren. Er wollte in die Vergangenheit reisen, um dünn zu sein, so dünn wie nur möglich, ohne ein einziges überflüssiges Gramm Fett und mit leichten Füßen, leicht genug, um sogar übers Wasser gehen zu können.
Jens Harzer und Torben Kessler mit drei Stories aus starke Meinung zu brennenden Themen von Edgar Kerrit. Insgesamt sind übrigens 33 dieser Geschichten erschienen. Sie können sie sich alle anhören, wenn Sie da gerne noch mal mehr von hätten, in der ARD Audiothek. Da gibt es alle Folgen, diese von heute, ab sofort für 7 Tage in unserer NDR Kultur App und im Netz auf unserer Homepage ndr.de/kultur.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. US-Präsident Trump hat seine Entscheidung zu umfassenden Zöllen auf Importe verteidigt. Die Talfahrt an den Börsen habe er erwartet. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Christoph Johansen.
Die drei wichtigsten amerikanischen Aktienindizes erlebten gestern den größten Tagesverlust seit der Anfangszeit der Corona-Pandemie. Trump geht aber davon aus, dass diese Entwicklung nur vorübergehend ist. Die Märkte würden auch wieder boomen, die Aktien und das Land ebenso. Außerdem seien die Zölle notwendig, um die amerikanische Wirtschaft zu heilen. Dem Präsidenten geht es vor allem um eine Stärkung der heimischen Industrie. Gleichzeitig deutete Trump aber an, es könne doch noch Verhandlungen über die Handelsbarrieren geben. Dafür müssten andere Länder aber etwas Phänomenales anbieten. Trump hatte Zölle von mindestens 10% für Einfuhren aus anderen Ländern angekündigt. Für die EU liegt der Satz bei 20%, für China und Vietnam sind es sogar 34 bzw. 46%.